Ja, als Lesung hatte ich zwar eigentlich aus den Plagen auf 2. Mose 2 vorgesehen, habe mich aber heute Morgen noch umentschieden. Wir nehmen, weil es noch aktueller dazu passt, Offenbarung 8, die 7 Posaunen, weil wir hier einfach auch unmittelbare, starke, deutliche Parallelen haben, wo es ganz interessant ist, das zu sehen. Offenbarung 8, ab Vers 6. Offenbarung 8, ab Vers 6. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die das Leben hatten, starb, und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes hieß Wermut, und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Und noch kurz weiter, Kapitel 9, und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert vom Rauch des Schlundes. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir uns auch heute Morgen wieder in deiner Gegenwart treffen dürfen, für alle Bewahrung, auch auf der Fahrt hierher, für all diejenigen, die auch von zu Hause, aus der Ferne mit uns verbunden sind, auf dein Wort hören, loben und preisen dich, danken dir auch, dass das Verfahren von Olaf Latzl in der Berufung im Moment zu seinen Gunsten entschieden ist und dieser unsinnige Vorwurf der Volksverhetzung, der rein politische Motive hatte, erst einmal niedergeschlagen wurde. Schenk du auch, dass es dabei bleibt, und sei du auch mit ihm im noch kommenden Verfahren mit der Disziplinarkammer der Bremischen Kirche, dass du auch ihm zeigst, wie lange sein Platz dort innerhalb der Landeskirche ist in St. Martini, wo er dir wirklich in Treue und unangepasst dienen kann, in der Klarheit nötig dein Wort verkündigen kann. Und so bitten wir auch für alle anderen, die in diesen Tagen vor mancherlei schweren Entscheidungen stehen, vielleicht in mancherlei Sackgassen stecken, nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir dürfen auf deine Führung, auf deine Weisung vertrauen. Du hast uns gesagt, dass du uns den Weg zeigen willst und wirst, den wir gehen sollen, dass du uns mit deinen Augen leitest. Das dürfen wir für uns ganz fest in Anspruch nehmen und auch für unsere Gemeinde, dass du uns weiter bewahrst, alles Böse, alles Unwahrhaftige, alle Angriffe des Feindes fernhältst, uns beschützt, leitest durch deinen Heiligen Geist und jetzt dein Wort auch in jedem von uns segnest. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen, und dann kommen wir zur Predigt, zum Predigttext. Offenbarung 16, 1 bis 11. Da geht's um die ersten 5 Schalen des Zornes Gottes. Offenbarung 16, 1 bis 11. Da schreibt der Apostel Johannes: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den 7 Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss seine Schale aus ins Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: Ja, o Herr Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Offenbarung 16 kündigt nun das Ausgießen der sieben Schalen des Zornes Gottes an und leitet das dann auch jeweils ein. Adolf Pohl deutet so, dass dann später die Kapitel 17, 18, wo es um den Fall Babels geht, parallel zu diesen Schalengerichten verlaufen. Das wäre dann so, dass sie quasi nur innerhalb dieses Ablaufs gesondert und vertieft betrachtet werden. Kapitel 16 gibt demnach dann die grobe Übersicht, während die Kapitel 17 und 18 unter zwei verschiedenen Blickwinkeln Babel, sein Wesen, seine Schandtaten und seinen Untergang nochmal ganz genau beschreiben. Der Befehl zur Ausführung, Vers 1, zur Ausführung dieser Gerichte ergeht unmittelbar aus dem Tempel. Und ich hörte eine laute, eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln. Wir wissen vom letzten Sonntag, Kapitel 15, Vers 8, im Tempel ist nur noch Gott allein. Und niemand hat mehr Zugang zu ihm, Rauch erfüllt ihn, er ist unnahbar geworden. Und dieser unnahbar gewordene Gott, der sich in dichten Rauch eingehüllt hat, der spricht nun aus dem Tempel und gibt den Befehl zu den allerletzten Gerichten über diese gottlos gewordene Erde. Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Für Zorn steht wieder das Wort, das in der Hauptbedeutung Leidenschaft heißt. Wir erinnern uns, mit derselben Leidenschaft, mit der die Welt sich gegen Gott und seine Schöpfung stellt, mit der das Böse rechtsbrecherisch die Menschen totalitär unterwirft und niedertritt, mit derselben Leidenschaft schreitet nun der Allmächtige zum Gericht. Die Schalen, dieser spezifische griechische Begriff für die Schalen, kommt, soweit ich sehe, nur in der Offenbarung vor. Auch interessant, es sind also, eigentlich ist es die Opferschale, das haben wir gesehen, Offenbarung 5, Vers 8. Und als es nämlich das Lamm das Buch nahmen, fielen die vier lebenden Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale. Ebenso eine Schale, die jetzt auch beim Gericht zum Einsatz kommt, voll Räucherwerk. Das Räucherwerk sind die Gebete der Heiligen. Ich denke, wir müssen diesen Zusammenhang hier unbedingt mit im Blick haben. Ob dort in Offenbarung 5 nur die 24 Ältesten oder auch die vier Wesen je eine Harfe und goldene Schale haben, ist nicht zweifelsfrei ersichtlich. Wir werden aber sehen, Offenbarung 16 hat auch eines der vier Wesen diese Schalen. Die nächste Nennung dieser Schalen finden wir dann Offenbarung 15,7. Da haben wir es genau, nicht Kapitel 16, sondern hier 15,7. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornesglut Gottes. Da hat jedenfalls auch eines der vier lebendigen Wesen sieben dieser goldenen Schalen und gibt sie an die Engel, die nun bereitstehen, die letzten Gerichte in die Wege zu leiten, weiter. Meines Erachtens handelt es sich um dieselben Schalen, da diese goldenen Schalen nur Offenbarung 5,8 und dann hier als Zornesschalen Erwähnung finden. Sieben Schalen, sieben ist die Vollzahl, also die Vollzahl der Schalen, die in Offenbarung 5, Vers 8 mit den Gebeten der Heiligen als Räucherwerk im himmlischen Tempel gefüllt sind. Die werden nun als Zornesschalen Gottes den Engeln gegeben. Also da verbindet sich diese Szene am Räucheraltar um den Thron Gottes ganz unmittelbar mit dem, was jetzt geschieht. Auffällig sind die teilweisen Entsprechungen der Posaunengerichte mit den Schalengerichten. Ich deute es nur noch mal kurz jeweils an. Im Detail lohnt sich's mal, das auch zu Hause nochmal anzugucken, die Posaunengerichte mit den Schalengerichten. Sie sind teils parallel aufgebaut, teils überschneiden sie sich auch, dass die Gerichte zwar in ähnlicher Reihenfolge der Erde, dem Meer und so weiter zugedacht sind, aber die Art und Weise des Gerichts sich dann wiederum unterscheidet. Aber man sieht so Parallelen und Überschneidungen und den engen Zusammenhang. Wichtiger Unterschied: Es ist nicht einfach eine Wiederholung, die Schalengerichte, sie sind eine deutliche Steigerung. Das sehen wir einfach schon daran, die Posaunengerichte treffen immer explizit jeweils nur ein Drittel der Erde, des Meeres und so weiter. Die Schalengerichte dagegen richten sich gegen die ganze Erde, das ganze Meer, die ganze Menschheit, die das Zahlzeichen des Tieres angenommen hat, etc. Man kann wahrscheinlich sagen, die Posaunengerichte waren so etwas wie die allerletzte ultimative, mächtige Warnung Gottes, sein allerletzter Ruf zur Umkehr, der dann auch nochmal formal abgeschlossen ist, wird mit diesem Engel, der das Evangelium verkündigt, hatten wir Kapitel 14, der aber letztlich auch wieder auf Ablehnung stößt, was anderes wird uns nicht gesagt, und damit die amtliche Bestätigung, die Menschheit ist unbußfertig, in der Sünde, im Bösen verhaftet und jetzt sind diese Gerichte an der Zeit überfällig. Und dann schlägt der Zorn Gottes umfassend zu. Der erste Engel gießt die Schale auf die Erde. Auch das erste Posaunengericht richtet sich gegen die Erde, aber hier entstehen Geschwüre. Beim Posaunengericht ist es was anderes. Da ist Hagel mit Feuer, mit Blut vermischt und so weiter. Also da sehen wir strukturell eine Parallele, trifft auch die Erde, aber in einer anderen Form, mit einem anderen Gericht. Parallelen, Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Auf jeden Fall trifft das erste Schalengericht wie das erste Posaunengericht die Erde. Dort leben die Menschen und die trifft es jetzt. Da entstand ein schlechtes und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen. Die beiden Adjektive, die teils mit schlecht, böse, schmerzhaft wiedergegeben werden, sind eigentlich im Griechischen ziemlich bedeutungsgleich. Schlachter 2000 gibt das zweite wieder mit schmerzhaft. Das dürfte sinngemäß auf jeden Fall richtig sein, denn Vers 11 berichtet dann, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Das dürfte naheliegen, dass die Schmerzen entscheiden von diesen Geschwüren, die die erste Zornesschale auslöst, verursacht werden. Dieses Zorngericht Gottes ähnelt auch der sechsten Plage über Ägypten. Deshalb hatte ich auch überlegt, 2. Mose 9 und so weiter zu lesen. Dort ließ Gott Geschwüre entstehen an Menschen und Vieh. Die Geschwüre, die hier entstehen, betreffen aber nicht alle. Auch da haben wir Parallelen zu den 10 Plagen über Ägypten. Dort wird bei der 5. Plage, vorher glaube ich nicht, bei der 5. gesagt, dass der Herr einen Unterschied machen wird zwischen dem Vieh der Ägypter und dem Vieh der Israeliten. Die Viehseuche, die als fünfte Plage übers Land Ägypten gehen wird, wird nur das Vieh der Ägypter treffen. Ähnlich bei der siebten Plage in Ägypten, nur im Land Gosen, da wo der Hagel niedergeht, aber nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, da hagelte es nicht. So auch hier, was vorher durch die Siegel und Posaunen ausgelöst wird, scheint im Wesentlichen ziemlich unterschiedslos alle Menschen zu treffen, sowohl das Volk Gottes als auch die, die sich in Sünde von Gott ab und dem Bösen zugewandt haben. Jetzt aber macht der Herr einen Unterschied. Das böse und schmerzhafte Geschwür befällt nur diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Die anderen bleiben verschont. Im Blick auf diese Geschwüre wurde ich in den vergangenen Monaten des Öfteren gefragt, können diese Geschwüre Folgen der Corona-Spritzen sein? Ich halte es durchaus für denkbar. Wir wissen, dass die Corona-Spritzen massiv das Blutbild schädigen, zumindest vielfach, sowohl Thrombosen wie Blutungen etc. auslösen können. Aber wer ein bisschen im Internet alternativ unterwegs ist, weiß, wie umfassend und brutal zum Teil die Schädigungen im Blutbild durch diese Spritzen ausfallen. Turbokrebs ist längst zu einem Fachbegriff für mögliche Spritzfolgen geworden. Und Krebs ist ja nichts anderes als ein böses und schmerzhaftes Geschwür, das man halt in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade ein Hautkrebs an der Oberfläche ist, eben nicht sieht, aber durchaus spürt. Und das sind ja nur die furchtbaren und wohl massenhaft auftretenden, kurzfristigen, fast unmittelbaren Folgen der Corona-Spritzen. Dabei kennen wir vor allem die mittel- und langfristigen Folgen der Corona-Spritzen noch nicht mal ansatzweise. Was hier in den kommenden Jahren in der Menschheit zusätzlich zu den längst bekannten noch weiter als Spritzschäden ausbrechen dürfte, vermögen wir uns heute wahrscheinlich kaum vorzustellen. Wobei ich den Unterschied zwischen Corona-Spritze und Mal- oder Brandzeichen des Tieres in der Vergangenheit dargelegt habe, bei allen Ähnlichkeiten und Entsprechungen dürfen wir beides nicht miteinander verwechseln. Aber dass es einen Zusammenhang gibt, auch einen ideologischen, zwischen den Corona-Spritzen und auch diesen Geschwüren und dem Mahlzeichen, das ist meines Erachtens offenkundig. Und was die WHO in den kommenden Jahren mit ihren neuen Vollmachten noch an Zwangsspritzungen über die Menschheit bringen wird, aufgrund von realen oder gefakten Pandemien, Stichwort Affenpocken, auch das können wir nur erahnen. Übrigens zum Stichwort Affenpocken, auch interessant und bezeichnend, ganz ähnlich wie zu Corona, fand ja im Herbst 2019 das Event 201 eine Planung statt, die exakt das vorab gebildet hat, was dann ab Anfang 2020 passiert ist. Zu den Affenpocken, so habe ich gelesen, fand im März 2021 ein Tischgespräch, quasi ein Tischszenario statt, in Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz, die einen Ausbruch der Affenpocken ab Mai 2022 durchspielt. Und siehe da, wir haben Mai 2022. Und auf einmal wird das Thema Affenpocken, kein Mensch hat jemals davon was gehört wahrscheinlich, also ich nie, relevant. Und wer da noch, liebe Geschwister, an Zufälle glaubt, dem ist irgendwie nicht mehr zu helfen. Jedenfalls treffen diese Geschwüre ganz selektiv jetzt diejenigen, die in der Auflehnung gegen den lebendigen Gott, in der Sünde gegen ihn, sich nicht vom Bösen ab, sondern ganz und gar dem Bösen ergeben haben. Und damit setzt der Herr aber auch ein klares Zeichen in dieser Unterscheidung. Eigentlich müssten ihnen jetzt die Augen aufgehen. Der Zusammenhang ist ja ganz offensichtlich. Aber denken wir auch wieder an unsere Tage. Wem fallen denn da noch Zusammenhänge und Fakten auf? Wer lässt sich von Tatsachen, von Offenkundigem noch beeindrucken? Wie viele bleiben erkennbar, auf erkennbar falschen Wegen, aus welchen Gründen auch immer, obwohl die Fakten doch lauter schreien als das Blut Abels vor tausenden von Jahren zum Himmel. Der zweite Engel gießt die Schale aufs Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Seelen starben im Meer. Die beseelten Tiere im Meer. Hier trifft die Plage also die Weltmeere. Alles Leben im Meer stirbt, wobei ich immer wieder sage, gilt sicher auch hier, wir dürfen alles nicht zu wörtlich nehmen, das dürfte ein Hinweis sein auf sehr viel, eine repräsentative Mehrheit dessen, was im Meer lebt. Wir brauchen ja im tausendjährigen Reich irgendwo auch noch was, was da lebt. Also da dürfte schon auch noch was überleben, das sich im tausendjährigen Reich wieder vermehrt. Aber eben sehr viel, repräsentativ, die Masse stirbt. Dafür steht in der Bibel sehr häufig, umschreibend pauschal der Begriff alles. Damit wird auf jeden Fall eine wichtige Lebensgrundlage der Menschen zerstört. Und wir erleben es ja heute mit Lebensmittelengpässen, wie sich und steigenden Preisen, wie sich die Entwicklungen anbahnen. Und wir sehen, ich werde es nachher noch ein paar Stellen sagen, das, was der Mensch heute in Bosheit in die Wege leitet, auf allen möglichen Ebenen, vielem setzt der Herr am Schluss einfach noch die Krone auf. Er sagt, okay, ihr habt so gewollt, ihr habt selber so in die Wege geleitet und ich sorge jetzt dafür, dass ihr von dem Bösen, das ihr angefangen habt, nicht genug haben könnt. Ich setze euch noch eins drauf. Blut wie von einem Toten. Unklar meint es, dass das Wasser wirklich aussieht wie Blut von einem Toten, geronnenes Blut. Oder ist einfach der Tod damit gemeint, der sich jetzt im Meer breit macht? Diese zweite Zornesschale bringt, wie wir gesehen haben, zugleich eine massive Steigerung des zweiten Posaunengerichts. Da wurde der dritte Teil des Meeres zu Blut und starb. Jetzt betrifft es das ganze Meer. Pauschal auf jeden Fall eine deutliche Mehrheit. Auch die dritte Schale ist eine weitere Steigerung. Der dritte Engel gießt seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Damit wird natürlich nun einerseits auch wieder Lebensgrundlage, nämlich auch die Tiere, die in den Flüssen leben, getötet. Noch dramatischer aber. Und das ähnelt dann der ersten Plage über Ägypten, wo der Herr alles Wasser im Nil, in seinen nebenarmen Kanälen, Sümpfen, sogar in den Wasserbecken und Wassergefäßen in den Häusern zu Blut werden lässt. Da haben wir hier die unmittelbare Entsprechung, es werden die Trinkwasser, die Süßwasservorräte zunichte gemacht. Und das ist die zentrale Lebensgrundlage des Menschen ja schlechthin. Hungern kann man eine Weile, dursten geht nur sehr begrenzt. Und dann ist ohne Wasser die Geschichte rum. Damals traf es nur Ägypten, beziehungsweise einen Teil, oder ja, jetzt trifft es die ganze Welt. Und ich musste denken, vielleicht ist der Gedanke etwas kühn, straft der Herr damit auch die Geldgierigen, die sich die Wasserrechte auf der Erde sichern, um die Menschen noch mehr auszubeuten. Da läuft ja vermutlich eine ganze Menge am Hintergrund, was sie heute noch nicht rauslassen. Und wir dann eines Tages ein ganz böses Erwachen haben werden, vielleicht nicht mehr in allzu ferner Zukunft. Lässt ihnen der Allmächtige dann das Geld, das sie mit dem Wasser verdient haben, in den Händen zu Blut gerinnen? Nur so ein kühner Gedanke. Jedenfalls, es ist ein furchtbares Gericht, das in seinem Ausmaß der vorausgehenden Ausbreitung des Bösen entspricht. Weltweit hat Satan durch den Antichristen und die übrigen Unrechtherrschenden die Herrschaft angetreten und so tritt ihm der Allmächtige jetzt auch weltweit entgegen. Angesichts dieser Brutalität des Gerichts meldet sich der Engel der Wasser zu Wort. Wir hatten letzten Sonntag schon darauf hingewiesen, der Engel, der nun das Wort erhebt, ist für diese Wasservorräte vor Gott zuständig. Also da meldet sich nicht irgendein Engel, sondern der Engel, der genau für dieses geschädigte Element vor Gott die Verantwortung trägt. Der also gewissermaßen persönlich in seinem Zuständigkeitsbereich getroffen ist. Und er stimmt diesem schrecklichen Gottesgericht ausdrücklich zu. Gerecht bist du, o Herr, Normalerweise, deshalb ist es wichtig, dass wir da sehen, wer da spricht. Wir verstehen ja vieles, wenn es andere trifft. Ja. Und da können wir auch immer nur sagen, Herr, schlag endlich zu, der hat es verdient, da wird es allerhöchste Zeit. Wenn es untrifft, da sind wir doch dankbar, wenn es noch ein bisschen Zeit hat. Und zwar auch im Zuständigkeitsbereich, es muss ja gar nicht uns treffen. Aber wenn es den Bereich trifft, für den wir Verantwortung tragen, da reagieren wir dann nicht mehr unbedingt rational, da reagieren wir häufig sehr schnell persönlich betroffen. Und genau das tut dieser Engel eben nicht. Der ist in seinem Zuständigkeitsbereich tangiert, der wird ihm vernichtet. Sein Werk, für das er da ist. Aber trotzdem sagt er, gerecht bist du, o Herr. Ja, so muss es sein, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Und er begründet es dann auch gleich im Detail, denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Jedes Wort hat ein ungeheures Gewicht, sie verdienen es. Gott zahlt in gleicher Münze heim. Sein Gericht entspricht den bösen Taten gemäß dem göttlichen Vergeltungsprinzip im Alten Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das göttliche Gerichtsprinzip. Gleiches mit Gleichem, angemessen, vergelten. Es ist nicht das Gnadenprinzip des Neuen Testaments, müssen wir unterscheiden. Aber wer die Gnade nicht angenommen hat, der wird nach dem ungnädigen göttlichen Grundsatz gerichtet. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer Blut vergießt, dessen Blut muss auch vergossen werden. Jeder bekommt, wessen er würdig ist, so heißt es eigentlich im Griechischen wörtlich. Sie sind dessen würdig. Wir sehen bis ins sprachliche Detail hinein, wie sehr diese Schalengerichte die Rache Gottes sind für das Blut der Heiligen. So wie Satan und seine Vasallen das Blut der Heiligen vergossen haben, so werden die Schalen des Zornes Gottes nun über ihnen ausgegossen. Im Griechischen steht noch deutlicher als es im Deutschen auch gießen, vergießen, ausgießen, aber exakt das gleiche griechische Verb, gießen. Beides Mal. Das Böse hat vergossen, nämlich das Blut der Heiligen. Nun vergießt Gott, nämlich den Zorn über diese menschenverachtenden Untaten. Sie sind des Zornes würdig. Sie haben ihn sich gewissermaßen redlich verdient. Das griechische Wort für würdig hat die Bedeutung von entsprechend, angemessen, gleichwertig. Das ist ganz wichtig. Auch wenn wir bei diesen Gerichten erschaudern, Gott handelt nicht über das gerechte und angemessene Maß hinaus. Wir haben uns gerade vorhin noch mit einem Bruder kurz unterhalten über die Situation in der Ukraine. Es ist ja unglaublich, welche Lüge, welche Dreistigkeit. Nur einen Punkt. Was wüten da bekanntermaßen für Nazis? Azov-Brigaden und so weiter, die zum Teil ganz offen Nazi-Symbole tragen. Brutaler Nationalismus, Fremdenhass und so weiter. Das ist bekannt, das kam auch meines Wissens in deutschen Medien vor einigen Jahren noch ganz öffentlich. Und jetzt unterstützt man mit unsinnigen Milliarden diese Nazis. Bei uns, wenn einer auch nur um Haaresbreite von der politischen Korrektheit abweicht, ich nehme dann wieder Olaf Latzl an dieser Stelle, Volksverhetzung, dieser unsägliche Volksverhetzungsparagraf, wenn irgendeiner ein bisschen mal sagt, was nicht politisch korrekt ist, dann ist er sofort Volksverhetzer und der Volksverhetzungsparagraf geht ja eigentlich aufs Dritte Reich, auf die Gräueltaten des Holocaust zurück. Der ist sofort Nazi, der ist sofort Holocaustleugner, das sind die schlimmsten todeswürdigen Kapitalverbrechen, die es in der deutschen Gesellschaft politisch korrekt überhaupt gibt. Aber dort, wo es tatsächlich bekanntermaßen öffentlich Nazis gibt, die werden mit deutschen Milliardenbeträgen, mit deutschen Panzern und so weiter unterstützt. Versteht ihr, liebe Geschwister, das muss man an diesen Stellen mit sehen. Und wir erleben ja erst die Anfänge. Auch wenn wir bei diesen Gerichten erschaudern, wenn wir da hinschauen auf diese Lüge, auf diesen Betrug, auf diese Niedertracht, da sehen wir, Gott handelt nicht übers gerechte und angemessene Maß hinaus. Sie haben sich's mehr als verdient. Die Schärfe seines Gerichts entspricht exakt der Größe ihrer satanischen Bosheit. Und wie wir schon sagten, es ist ein klarer Bezug zu den Gebeten der Heiligen am Fuß des Altars. Die melden sich nämlich jetzt auch zu Wort. Es ist auch sehr schön, die Offenbarung ist ja wirklich ein schwieriges, kompliziertes Buch, aber wenn man ein bisschen reingeht, sieht man auch die Verflechtungen innerhalb der Offenbarung, wie sich der rote Faden, Grundgedanken durchziehen. Die melden sich jetzt zu Wort und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Wörtlich heißt dieses, ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ich hörte des Altars sagen. Da fehlt natürlich ein Substantiv. Wer des? Der Engel des Wassers hat gerade gesprochen, jetzt fällt die ausdrückliche Nennung des Engels weg. Aber der ist natürlich gemeint, nämlich jetzt der Engel des Altars. Der da am Räucheraltar die Oberaufsicht hat, so wie der Engel des Wassers die Aufsicht übers Wasser hat, hat er die Aufsicht über den Räucheraltar. Das durfte wieder der Engel sein, auch von Offenbarung 14, 18, der Vollmacht hatte über das Feuer. Schätzungsweise ein und derselbe, der auch in Offenbarung 8, Vers 4 folgende mit einem goldenen Räuchverfass die Gebete der Heiligen zusammen mit Feuer vom Altar auf die Erde nimmt, wirft. Also da sehen wir eigentlich auch die unmittelbare Entsprechung. Jetzt stimmt auch dieser Engel zu, dass die Gerichte Gottes wahrhaftig und gerecht sind. Und in ihm sind eben auch die Gebete der Heiligen, die da am Fuß des Altars mit ihren Seelen platziert sind, repräsentiert. Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Mit dieser Bekräftigung werden dieselben Gerichte fortgesetzt. Der vierte Engel gießt seine Schale auf die Sonne und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Auch das vierte Posaunengericht betrifft die Gestirne, dort allerdings neben der Sonne auch den Mond und die Sterne. Und die Wirkung ist eine andere, dort werden sie zu einem Drittel verfinstert, hier entfaltet im Gegensatz dazu die Sonne offenbar besondere Aktivität und versenkt die Menschen mit großer Hitze. Möglicherweise haben wir eine gewaltige Sonneneruption zu denken oder eine andere Form extrem gesteigerter Sonnenaktivität. Unser Klima auf der Erde wird ja nicht vom CO2 bestimmt, wie uns die Lügenbarone angesichts derer selbst Münchhausen vor Neid erblasen müsste, weismachen wollen. Und schon gar nicht vom menschengemachten CO2. Und selbst wenn, lassen wir uns mal auf die Dimension, auf die Logik der Lüge ein, selbst wenn die Lüge wahr wäre, menschengemachtes CO2 ist die Ursache alles Übels, dann würde sie doch keinesfalls gestopft durch das gewaltsame zugrunde Richten der deutschen Wirtschaft. Wer sind wir schon? Dann müssten doch schon eher mal als erste China, die USA und Russland mit ihren großen Volkswirtschaften und entsprechenden CO2-Ausstößen zur CO2-Neutralität kommen und nicht unser winziges Deutschland. Aber auch da zeigt sich der böse, satanische Größenwahn. Aber wie gesagt, mit dem CO2, diesem so äußerst wichtigen Lebenselixier, hat die Erderwärmung eh nichts zu tun. Mit der Sonnenaktivität dagegen umso mehr. Und die wird hier durch die vierte Schale mächtig angeheizt und den Menschen auf der Erde dadurch auch. Und wieder habe ich mich gefragt, setzt der Herr dem menschlichen Wahn auch hier nochmal was drauf? Denn welcher Wahn, man muss wieder sagen, welches unsäglich satanisch Böse wird nicht schon lange betrieben, um die angeblich menschengemachte Klimaerwärmung angeblich zu verhindern. Ich habe bewusst in einem Satz zweimal in verschiedenen Zusammenhang das Wörtlein angeblich, um die angeblich menschengemachte Klimaerwärmung angeblich zu verhindern. Da werden massenhaft Windräder aufgestellt. Dabei ist längst nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Klima im Windschatten der Windräder heißer und trockener ist. Sie tragen also unmittelbar zur Erhitzung und Austrocknung der Erde bei, So viel zu den Fakten. Da wird alles Mögliche von Bill Gates und Co. in die Luft geblasen, um eine künstliche Wolkendecke zu schaffen, die dann die Einstrahlung der Sonne reduzieren soll. Auch hier wird das Böse, ich lasse mich auf dieses Thema, das immer gleich Richtung Verschwörungstheorie abgestuft wird, öffentlich nur ungern ein. An der Stelle tue ich es ausnahmsweise mal. Meines Wissens ist da sehr vieles nachgewiesen, zum Beispiel auch in, glaube ich, Landwirtschaftsministerium Bayern, wo vor Jahren in Bodenproben nachgewiesen wurde, alle möglichen Metalle etc., für deren Gegenwart dort überhaupt keine Begründung gibt, gar keine vernünftige Erklärung, außer eben, die werden oben ausgebracht und sind irgendwo unten auf der Erde im Boden gelandet. Unter anderem das hochgefährliche, hochtoxische Aluminium. Vor Jahren, ihr wisst es noch, war es das Riesenthema Aluminium in Deos. Kühlend, geruchsneutralisierend, aber hochgefährlich. Soweit ich weiß, wird das nun tonnenweise versprüht und kommt runter und die Menschen atmen es ein. Da ist es hochgiftig und dort interessiert es keinen mehr. Und dann reduzieren Sie doch, das ist eine ganz offizielle Doktrin, es wird zwar immer weiter ähnlich wie ja bei Corona auch bei den Spritzen. Einerseits haben wir es amtlich, dass die Corona-Spritzen keinen Fremdschutz bieten. Andererseits behauptet das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung jüngst genau das Gegenteil oder setzt das Gegenteil voraus. Also perverser, verrückter, absurder, ich sage es auch rechtsbrecherischer, kann man es eigentlich nicht mehr machen. Und so auch hier. Da werden die Leute verdonnert, massenhaft Solarzellen auf die Dächer zu pflastern. Und gleichzeitig kommen Bill Gates und Co. und sagt, wir müssen die Sonne verfinstern, um die Erderwärmung zu stoppen. Ja, aber wenn Sie die Sonne verfinstern, reduzieren Sie doch auch die Effizienz der Solarzellen. Aber so weit können die offensichtlich nicht denken oder wollen sie nicht. Interessiert sie wahrscheinlich nicht, denn sie wissen ja, dass eh alles nur von ihnen inszeniertes, menschenverachtendes Theater ist. Außerdem wird dadurch zwar tagsüber die Einstrahlung der Sonne reduziert, was aber wahrscheinlich unterm Strich viel gravierender zählen dürfte, nachts auch die Rückstrahlung der Wärme der Erde. Und so bauen sie über der Erde eine künstliche Dunstglocke auf, unter der die Erde sich wie im Treibhaus mehr und mehr aufheizt. Und das schieben sie dann dem menschengemachten CO2 in die Schuhe und haben damit den wohl tatsächlich gewünschten Effekt, nicht die Verhinderung des Klimaerwärmung, sondern genau die künstliche Erzeugung der Klimaerwärmung, die es ihnen dann erlaubt, mittels CO2-Steuer und anderen Maßnahmen des Klimaterrors die Menschen zu unterwerfen und ihnen möglichst viel Geld aus der Tasche zu pressen. Und viele wählen immer noch Grün, die so von Anfang an menschenverachtende Partei, Stichwort Abtreibung, weil sie die banalsten Zusammenhänge nicht begreifen. Und wie wir schon gesehen haben, der Herr zahlt gern in gleicher Münze heim. Und da habe ich mich gefragt, den Klimaterroristen, die die Klimaerwärmung zur totalen Unterwerfung und Ausbeutung der Menschen erzeugen, heizt er nun möglicherweise auch ordentlich ein. Die von Ihnen behauptete, teils mit böser Absicht herbeigeführte Erderhitzung bekommen Sie jetzt tatsächlich vom Feinsten. Und Sie sind dann tatsächlich auch entsprechend der Panikmache dieser Klimaaktivisten, Fridays for Future, warnen ja die letzte Generation. Sie wissen vielleicht gar nicht, wie recht Sie damit haben, dass Sie die letzte Generation sind, aber nicht aufgrund der Klimakatastrophe, sondern weil sie sich in ihrer Sünde und Gottlosigkeit beispielloser satanischer Menschenverachtung hingegeben haben. Und so macht Gott sie zur letzten Generation, bevor er kommt, um sein Reich aufzurichten. Die so Angefeuerten, im wahrsten Sinne des Wortes, erkennen die Zusammenhänge durchaus. Sie blicken sehr wohl, wer ihnen da einheizt. Aber sie sind und bleiben total im Bösen gefangen. Und sie lästern den Namen Gottes, der die Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Sie lästern den Namen Gottes, da sie messerscharf erkennen, dass er es ist, dessen Gericht sie trifft. Aber weiter verweigern sie ihm die Ehre und bestätigen damit nochmal, wie gerecht das Gericht Gottes an ihnen ist. Denn es geht ja genau letztlich eigentlich nur um diese Frage, wem gebührt Ehre, Ruhm, Macht und Herrlichkeit? Christus oder dem Antichristus? Dem Lamm oder dem Tier? Gott oder Satan? Sie gehen lieber mit dem Bösen unter, als sich vor dem heiligen Gott zu beugen. Das ist Sünde. Der Widerstand gegen den Schöpfer, der doch die Hand ausstreckt, um mit ihm zu leben. Aber sie beißen hinein oder versuchen es. Wie sehr bemühen sich finstere Kräfte mit Transhumanismus und vielem mehr, Gott zu spielen und ewiges Leben zu schaffen. Das Bewusstsein soll dann in die Cloud hochgeladen werden. Nein, deshalb brauchen sie dann irgendwann auch Sensoren, die das Gehirn anzapfen, unsere Gedanken nicht nur lesen, sondern dann in der Cloud speichern, praktisch gewissermaßen, wie nennt man es, eine Sicherung, eine Dateisicherung unserer ganzen Seele in der Cloud einzustellen und dann später auf künstlich geschaffene Avatare wieder runterzuladen. Und so stellen sie sich dann ewiges Leben vor. Und haben viele überhebliche Wahnvorstellungen mehr. Der Herr überführt sie als Narren, als vollkommen Ohnmächtige, wenn er als der Allmächtige die Bühne betritt. Und deshalb trifft nun die fünfte Schale, die letzte, die wir heute anschauen, das Tier und seinen Herrschaftsbereich ziemlich direkt. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Gott geht zum Frontalangriff über. Das Reich des Tieres wird verfinstert. Und ich dachte wieder, wie viel Humor hat doch der Allmächtige, auch einen gewissen Sarkasmus in seinem Handeln. Der Sohn des Drachen, nennen wir den Antichristen mal so, er ist ja der Gegenchristus, der den Sohn Gottes imitiert. Der Sohn des Drachen, Luzifer, zu Deutsch Lichtträger, steht plötzlich im Dunkeln. Der Herr knipst dem Lichtträger das Licht aus. Und Allmächtige erweist damit, dass das scheinbar so Allmächtige letztlich nur über angemaßte und verliehene Macht verfügt, nur so weit, wie der Allmächtige Raum gibt. Und wenn der Herr den Schalter umdreht, dann ist es aus mit der Macht, von jetzt auf gleich. Am Thron des Tieres, Frage, wo steht dieser Thron? Ich denke nicht, dass es nur ganz allgemein symbolisch gemeint ist, sondern dass wirklich ein konkreter Ort gemeint ist. Wiewohl die Herrschaft sich über mehr oder weniger die ganze Erde ausbreitet. Aber jede Herrschaft hat ihr Zentrum, ihren Sitz. Regiert es von Jerusalem aus, das Tier, hat es da seinen Thron oder lässt es sich dort nur mittels des Standbildes anbeten, das im Tempel steht? Spielt der Thron des Tieres auf den Pergamonaltar an, der ja nach dem Sendschreiben an Pergamon der Thron Satans sein dürfte? Dann kämen hier Berlin und mit Berlin möglicherweise ganz Deutschland in den Blick. Und wir merken ja, dass Deutschland schon irgendeine besondere Rolle in dem Ganzen spielt. Auch wenn wir uns immer wieder im Detail schwer tun, zu verstehen, warum und weshalb und was da in den Hintergründen läuft. Und ich kann auch immer wieder sagen, ich kann deshalb auch die verstehen, die sagen, da lieber nichts wie weg. Wir sehen, Deutschland hat da schon eine besondere Rolle. Leider auch im Bösen. Andere denken möglicherweise an den Vatikan, die dort den Ort, das Zentrum, die Wurzel alles Bösen sehen, oder wieder andere vielleicht an die Wall Street oder die City of London, wo das Böse in Gestalt der konzentrierten Geldmacht sitzt. Aber das wäre meines Erachtens dann eher Babylon, da kommen wir Kapitel 17, 18 noch drauf. Der Thron des Tieres und sein Reich werden jedenfalls verfinstert. Wir müssen dann, kommen wir Kapitel 18, 17 nochmal drauf, das Tier und die Hure, Babel, sind zwei verschiedene Wesen, auch wenn sie ganz eng miteinander verbunden sind. Da sehen wir dann die Unterschiede. Der Thron des Tieres, sein Reich werden verfinstert. Die Verfinsterung erinnert an die 9. Plage über Ägypten und an die 4. und 5. Posaune. Wodurch der Thron und das Reich des Tieres verfinstert werden, wird nicht gesagt. Gibt auch keine Andeutungen. Im 5. Posaunengericht geschieht die Verfinsterung durch die aus dem Abyssos herausströmenden Dämonenschwärme, die wie Rauch emporströmen. Manche Ausleger deuten die Finsternis ähnlich symbolisch. Man könnte an Lukas 21, 26 denken. Zuvor geschehen dort Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Also die Zeit ist durchaus eine ähnliche, von der Jesus da spricht. Dann werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Jesus spricht also von gewaltigen Eruptionen in der Menschheit, in der Völkerwelt, in den Nationen, die wir im Moment hochbrodeln sehen, die künstlich inszeniert werden von den Bösen, und sagt weiter, die Menschen werden vor Angst zergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und neben tatsächlichen kosmischen und irdischen Katastrophen, die ich vordergründig vor allem gemeint sehe, kann man aber auch die geistliche Dimension durchaus mitsehen und gemeint sehen. Denn das Böse erhebt sich noch mehr als einst beim Turmbau zu Babel, um den Himmel zu stürmen und die Kräfte des Himmels zu erschüttern. Nichts anderes tut der moderne Mensch, der transhumane Mensch, der diese Dinge anstrebt. Wenn man das manchmal sieht, ich habe gar keine Zeit, diesen ganzen Unsinn und dieses ganze Böse zu lesen. Ich kriege es meistens nur in irgendwelchen Headlines, in kurzen Aufsätzen mal mit, ohne Zeit zu haben, es im Detail zu recherchieren. Da werden Alte als unnütze Esser bezeichnet. Da kommen Formulierungen vor, die erinnern an die schlimmsten Zeiten der Geschichte und überbieten die noch weit. Da ist so viel, so unvorstellbar menschenverachtend Böses drin. Und dann eben überall mit der Wahn, den Menschen neu zu schaffen. Das sagen sie ganz offen, das ist keine Spekulation, das kann man alles schwarz auf weiß nachlesen. Sie wollen nicht nur eine neue Weltordnung, eine neue Normalität, sie wollen auch einen neuen Menschen, den sie nach ihren Ideen, Vorbildern gestalten und mutmaßlicherweise, ich sage es ganz vorsichtig, mutmaßlicherweise spielt da die Spritze mit den mRNA-Impfstoffen und Graphenoxidinhalten eine nicht unwesentliche Rolle. So verfinstert das Böse die Erde in nie dagewesener Weise und stürzt die Menschen in nie gekannte Schrecken. Wann gab es zuletzt so viel Furcht rund um die ganze Erde? Wie seit Corona? Mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und ich vermute, dass vom Zweiten Weltkrieg viel weniger betroffen waren als vom Corona-Weltkrieg, Terror. Die genannten Schmerzen werden offenbar, so legt es ausdrücklich der folgende Vers 11 nochmals nahe, vor allem von den Geschwüren ausgelöst, mögliche Folge der Spritze. Auf die Corona-Spritze, ich habe es schon angedeutet, werden vermutlich noch viele weitere Folgen, viele auch nicht bemerkt und von den Faktencheckern, den Berüchtigten, geleugnet, bestritten. Die WHO will Herdenimmunität in Zukunft nur noch mit Spritzen erreichen. Das Erreichen durch Herdenimmunität, durch Ansteckung und Genesung wird explizit, wörtlich, ich habe es gelesen auf der entsprechenden Seite, als wissenschaftlich problematisch und unethisch bezeichnet. Unethisch. Wer krank wird, handelt unethisch. Du hast dich aus ethischen Gründen gefälligst vorher spritzen zu lassen. Mindestens alle 2 bis 3 Monate einmal und gegen alles und gegen jedes. Corona reicht nicht, Affenpocken, Marburg-Virus, da kommt noch allerlei dazu. Der moderne Mensch der Zukunft hat wahrscheinlich eine Infusionspumpe implantiert, wo regelmäßig rund um die Uhr mit den nötigen Spritzstoffen versorgt wird. Das war jetzt ein bisschen ironisch, ich befürchte, die Realität könnte dieser Ironie eines Tages sehr nahe kommen. Und wahrscheinlich dürften diese Spritzungen in Zukunft wesentlich, ich vermute, reichlich mit mRNA-Stoffen und Graphenoxid versehen sein. Was blüht uns dann auch ab Spätsommer, Herbst an neuen Corona-Spritzungen, vielleicht dann zwangsweise und dann noch die Affenpocken mit dazu. Aber die Menschen tun immer noch nicht Buße und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen. und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Es wird, glaube ich, zweimal betont. Genau, Vers 9 und Vers 11, dass sie Gott lästern. Zunächst haben sie sich aufgespielt, als wären sie selbst Gott. Sie haben seine Gesetze und seine Schöpfungsordnung auf allen Bereichen in den Boden getreten. Mit Gentechnik und vielen anderen Mitteln versuchen sie, den Menschen neu und nun nicht mehr zum Ebenbild Gottes, sondern nach ihren satanischen bösen Vorstellungen zu schaffen. Sie spielen sich auf, als wären sie Götter. Und nun müssen sie unter furchtbaren Schmerzen und in totaler Hilflosigkeit erkennen, dass ein anderer Gott ist. An der Erkenntnis seines Daseins und seiner Allmacht kommen sie nun nicht mehr vorbei. Aber im Hass gegen Gott, im Hass gegen die Menschheit und gegen alles Gute verbot, lästern sie den Allmächtigen, der sie so demütigt, der ihnen so ihre Ohnmacht vor Augen führt. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Sie bleiben bis zum letzten Atemzug in ihrer gelebten Auflehnung gegen ihren Schöpfer. Es ist wohl das letzte Mal in der Offenbarung, dass das so abschließend betont wird. Noch, ich weise zum Schluss der Predigt nochmal darauf hin, noch ist Zeit der Gnade. Beten wir, dass viele doch diese Zeit noch nutzen und nicht zu denen gehören, die sich dann vor den Schmerzen ihrer Geschwüre die Zungen zerbeißen müssen. Noch ist Zeit der Gnade. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass noch die Möglichkeit besteht, umzukehren, dass wir noch anhalten dürfen am Gebet für die vielen, die dich nicht kennen, die dich ganz bewusst ablehnen, die in der Sünde der Gottlosigkeit, in der Sünde des Eigenwillens sich nicht von dir führen und leiten zu lassen, sondern die eigenen Wege zu gehen, die dann in Wirklichkeit ja gar nicht die eigenen Wege sind, sondern die Wege Satans. Noch ist Zeit, dass sie umkehren. Und da wollen wir anhalten am Gebet, auch für die, die in unserem eigenen Umfeld, vielleicht in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, unter Bekannten und Freunden sind. Viel mehr als vor allem für sie zu beten, ihnen auch durch unser Leben und durch ein gelegentliches, klug gewähltes Wort, durch deinen Heiligen Geist, dich zu bezeugen, können wir ja nicht tun. Ihre Herzen öffnen und ändern kannst nur du, der Allmächtige. Dazu gibst du uns aber auch weiterhin Mut und Zuversicht, dass wir sehen, noch ist nicht aller Tage Abend, auch wenn es schon ziemlich finster wird. Noch können wir wirken, noch wirkst du mit deinem Geist, noch dürfen wir dich bezeugen. Und so halte, bewahren deine Hände auch um uns, auch um alle, die in der Ferne mit uns verbunden sind, ganz gleich an welchen Orten, und segne sie mit uns. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.